So, liebe Geschwister, ich grüße euch und Sie alle recht herzlich nochmal von hier vorne. Ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen können und dürfen in dieser und mit dieser Einheit zum Korintherbrief. Heute Abend 7. Stunde. Wir werden heute Abend sprechen über die Gemeinde als Leib Christi. Werden dort schauen auf das 12. Kapitel des Korintherbriefes, wo das schwerpunktmäßig behandelt wird. Aber nicht nur bei der Wortbetrachtung zum Ende der Stunde hin, sondern auch zu Beginn soll das unser Thema sein. Gemeinde Jesu, Leib Christi, was heißt das, was bedeutet das? Grüße all diejenigen, die heute im Gemeindesaal sind. Wir gewinnen ihn so langsam zurück. Die Uhr geht schon wieder, das ist ganz wichtig. Bald kommt das Licht, dann die Akustik, so peu à peu läuft das. Und ja, das wird hier alles ganz prima werden. Und grüße aber nicht nur die, die jetzt hier sind, sondern auch die Geschwister, die uns über Telefon und Internet zugeschaltet sind. Ich möchte beginnen zu diesem Thema Gemeinde Jesu, Leib Christi hier auf Erden mit einer Andacht aus der Bergpredigt, einem Vers. Matthäus 5, Vers 13 sagt der Heiland Jesus zu uns, ihr, und da spricht er die Gemeinde an, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt hier in deinem Gemeindesaal, aber auch vor den Geräten versammelt sein dürfen, unter deinem Wort. Und wir wollen dich bitten für dieses dein Wort, dass du es an uns segnen wollest, sowohl jetzt in der Andacht, aber auch nachher bei der Wortbetrachtung, Herr. Wir wollen dich bitten um dein Mitgehen. Und ich bitte, dass du jeden Einzelnen ansprichst, Herr, und dass wir lernen aus deinem Wort über deine Gemeinde, was es bedeutet, zu dir gehören, was für Verheißungen das gibt, Herr, aber eben auch, was für einen Anspruch du an uns stellst, die Menschen, die dir nachfolgen, die zu deiner Gemeinde gehören dürfen. Und so segne du diese Andacht, segne du den ganzen Abend durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Amen. Der Heiland Jesus spricht hier mit einem Bildwort, mit einem Gleichnis, dass er die Gemeinde, er spricht ja zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, sie eben mit dem Salz vergleicht. Natürlich sind das nach wie vor Menschen, aber er gebraucht dieses Bild, diese Metapher und sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn Jesus so stark und so scharf einsteigt nach den Seligpreisungen, dann dürfen wir uns einfach mal ausgehend von dem Salz Gedanken machen, was denn Salz tut, um davon abzuleiten, was denn Aufgabe der Gemeinde in dieser Welt ist. Und wenn ich da so ein bisschen so meine Gedanken spielen lasse, so die Assoziationen kommen, so habe ich 4 Punkte mitgebracht. Ihr seid das Salz der Erde, was Salz tut und was von uns als Gemeinde Jesu verlangt wird. Erstens, Salz würzt, zweitens, Salz konserviert, drittens, Salz schmerzt und viertens, Salz macht durstig. Das erste, Salz würzt. Also zumindest geht mir das so, ist die erste Assoziation, wenn ich an Salz denke, dann weiß ich, wie es schmeckt, wenn man Kartoffeln ohne Salz isst. Also meine Frau, als die heiratete, war nicht die begnadete Köchin, das ist heute anders. Also zu Anfang hat die schon mal sehr häufig das Salz vergessen gehabt, nicht? Und das merkt man ja ziemlich fix beim ersten Biss halt nicht. Das ist dann fade, das schmeckt dann nicht so. Da fehlt so das Entscheidende. Und so ist es letztlich auch, wenn man nicht an Jesus Christus glaubt, wenn man ihm nicht nachfolgt, dann fehlt das Entscheidende. Menschen, die wir kennen, die nicht gläubig sind, die leben auch. Die gehen arbeiten halt, die fahren in Urlaub, aber das Entscheidende fehlt denen. Denen fehlt das Wichtigste, Jesus Christus, der Sinn des Lebens. Ich kann leben ohne Jesus, jawohl, da kann ich auch 80, 90 werden halt. Ich kann auch ein guter Familienvater sein, eine glückliche Ehe führen, ich kann einen Haufen Geld verdienen oder auch nicht, es kann auch eine Menge schief gehen, aber das Entscheidende fehlt. In meiner alten Gemeinde ist eine alte Schwester gewesen, die hat mal was zu mir gesagt, die war lange Sonderschullehrerin gewesen in unserer Gemeinde, die hat dann gesagt, das ist auch schon lange in der Ewigkeit, du Olli, hat sie gesagt, selbst wenn das alles mit der Ewigkeit nicht stimmen würde, mit dem Tod alles aus wäre, hat so dieses bläsche Wetter aufgenommen, diese Wann, was wäre denn wenn, zu sagen, allein die Tatsache, dass wir Jesus hier in der Bibel finden dürfen, mit dem, was er mir hier auf Erden gegeben hat, sich alles gelobt, das ist für mich das Entscheidende gewesen. Das war so, das zu sagen, wirklich die Würze des Lebens halt. Hat es so schon hier gefunden mit allem, was Jesus ihr gegeben hat. Jetzt in der Ewigkeit darfst du schauen, was der Heiland in Wirklichkeit ist. Aber so ist das mit dem Salz, das Salz würzt. Das ist ganz wichtig halt. Und das sollen wir immer wieder einfach auch Menschen deutlich machen und sagen, hast du Jesus nicht, da fehlt dir die Würze in deinem Leben, dann hast du nicht den Sinn des Lebens. Das ist ganz wichtig, ihr seid das Salz der Erde. Und unsere Aufgabe ist eben, diesen Sinn des Lebens den Menschen zu bringen. Zweitens, Salz konserviert. brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben Gefrierschränke, wir haben Konservierungsstoffe, das ist weit weg, aber diese Menschen der damaligen Zeit, war das eine Assoziation, die vielleicht noch näher war als eben die Würze, nämlich die konservierende Wirkung. Damals eben gerade in den heißen Gefilden, wie konnte man Fleisch haltbar machen? Eben nur, indem man es pökelte, indem man es räucherte halt, indem man es dadurch haltbar gemacht hat. Salz konserviert. Ihr seid das Salz der Erde, nun können wir niemanden konservieren, aber die Botschaft, die wir bringen können, die konserviert. Wenn wir von Jesus erzählen, Menschen davon erzählen, dass es einen Herrn und Gott gibt, der ewiges Leben gibt, dann können wir Menschen dazu führen, durch den Heiligen Geist, über die Schrift, dass sie konserviert werden, und zwar für Zeit und Ewigkeit. Dass sie zwar hier eines Tages auch sterben müssen, aber dass sie ewiges Leben bekommen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir diese frohe Botschaft immer wieder den Menschen sagen, dass wir immer wieder sagen, es gibt eine Hoffnung angesichts des Todes. Es gibt eine Perspektive, wenn das Herzchen aufhört zu schlagen, in Jesus Christus. Da haben wir das ultimative Konservierungsmittel. Da dürfen wir wissen einfach, da sind wir geborgen, selbst wenn wir sterben müssen. Und das ist so wichtig, dass das Salz das tut. Und wenn das Salz das nicht mehr tut, wenn es keine konservierende Wirkung hat, da haben die damals vor 2000 Jahren das Salz weggeschmissen, wenn das Fleisch geworden war. War nicht mehr Nütze. Kann es nicht gebrauchen, wenn es nicht zu konservieren ist. Und eine Gemeinde, die nicht davon spricht, dass es in Jesus Christus ewiges Leben gibt und dass man ohne Jesus verloren ist, ja, die ist in dieser Welt zu nichts mehr Nütze. Das ist dann irgendwie ein frommer Gesellschaftsverein, aber nicht mehr mehr. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Botschaft immer wieder rausbringen, dieses Salz der Welt sind einfach zu bringen, halt, jawohl, das ist das Entscheidende halt. So können wir uns konservieren für die Ewigkeit. Ein drittes, Salz schmerzt. Das wissen Sie alle, wenn Sie mal im Urlaub gewesen sind irgendwie und haben irgendwie eine kleine Verletzung am Strand sich zugezogen, so eine Muschel, und man geht dann ins Salzwasser und die Haut ist offen, oh, da merkt man sofort, oh, das tut ziemlich weh halt nicht. Salz, das ist, wenn da eine offene Wunde ist, wenn was nicht im Körper in Ordnung ist, dann tut das richtig weh. Und das ist auch die Funktion der Gemeinde Jesu Christi, wo da die offenen Wunden sind, wo die Sünde und Schuld dieser Welt ist, um im Geistlichen zu sprechen, da müssen wir schmerzen, da müssen wir mit dem Salz rein. Da müssen wir sagen, es ist nicht in Ordnung. Da müssen wir salzen. Da können wir nicht mitmachen und sagen, ist ja alles gut. Und jeder, so nach der Devise des Preußenkönigs, möge nach seiner Fasson selig werden halt, nicht jedem sein Pläsierchen. Nein, wir müssen klar sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist unsere Aufgabe, das ist ganz klar. Da müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes den Finger in die Wunde legen, müssen die Dinge sagen. Ob das die ganze Gender-Ideologie ist, die derzeit läuft, die Frage mit den Scheidungen, all diese Dinge, wie in dieser Weltpolitik gemacht wird, da müssen wir immer wieder vom Evangelium auch die Stimme erheben und müssen den Menschen auch sagen, das ist nicht in Ordnung so. Das ist unsere Aufgabe. Das hat der Heiland Jesus Christus getan, das haben die Propheten getan, das hat ein Johannes der Täufer getan, das hat ein Paulus getan. Und wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir zu seiner Gemeinde gehören, wenn wir Salz der Erde sind, so ist es auch unsere Aufgabe, bereit zu sein, der Menschheit auch den Spiegel vorzuhalten und ihr natürlich zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Natürlich uns als allererstes in der Gemeinde und auch uns selber, aber natürlich auch dieser Welt, dass wir immer wieder gucken müssen, dass wir sagen, dafür sind wir da, auch ein Stück weit Gewissen zu sein, zu sagen, das zu sein, was Menschen häufig nicht haben wollen, das anzusprechen, was weggedrückt werden soll, da immer wieder die Stimme zu heben und wehe einer Gemeinde, wehe einer Kirche, die nicht mehr bereit ist, von der Schrift aus der Welt die Wahrheit zu sagen. Sie hat nur noch die eine Aufgabe, weggeschüttet zu werden und von den Leuten zertreten zu werden. Und ein viertes und letztes, Salz macht durstig. Ihr seid das Salz der Erde. Ja, das wissen wir alle, wenn man etwas zu salzig gegessen hat oder ein Getränk zu salzig isst, da hat man Durst. Und Salz macht durstig. Und das soll unser Leben auch sein. Wir müssen den Menschen Durst machen. Und zwar nicht nach H2O. Das macht dieser Sommer schon zu Genüge. Wir müssen ihnen nach dem lebendigen Wasser Durst machen. Durst nach Jesus Christus. Dass sie sagen, den wollen wir. Da sollen wir uns bemühen mit unserem Leben, mit unserem Handeln, aber vor allen Dingen durch unsere Verkündigung, die dann hoffentlich vom Heiligen Geist bevollmächtigt wird, dass Menschen sagen, jawohl, zu diesem Jesus möchte ich kommen. Wir als Salz der Welt sollen die Menschen aufmerksam machen auf den Heiland, auf den lebendigen Gott selber, dass sie nach ihm fragen und ein Begehren in ihm entwickeln, dass sie zu einem kommen. Wenn wir auch das nicht mehr machen, dann sind wir zu nichts mehr nütze. dann sollen wir weggeschüttet werden und von den Leuten zertreten werden. Dann hat Gemeinde, dann hat Kirche letztlich keine Aufgabe mehr. Diese vier Punkte, was das Salz tut und daraus erwachsend Aufgaben, die wir in dieser Welt haben, die wir wahrzunehmen haben und Jesus in aller Schärfe, wenn wir es nicht tun, dann sind wir nichts mehr nütze, dann müssen wir weggeschüttet werden und werden von den Leuten zertreten. Jesus Christus spricht, ihr seid das Salz der Erde, wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir deine Nachfolger sein dürfen, dass du uns gewürdigt hast, Glieder an deinem Leib zu sein und danke, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, Salz in dieser Welt zu sein. Wir wollen dich bitten, dass wir diesem Auftrag wirklich nachleben können, dass wir wirklich als Salz dieser Welt leben, als Licht dieser Welt, um Menschen Orientierung zu geben, um sie hinzuweisen auf dich hin, aber eben auch kritisches Nein zu sprechen, da wo das nötig ist, Herr. Da wollen wir dich immer wieder um dein Geleit und deine Führung bitten, dass uns das gelingt. Du siehst uns alle, du weißt, dass wir Sünder sind, dass wir schwach sind, dass uns das so häufig nicht gelingt. Herr, gib uns durch deine Kraft immer wieder die Gnade und Güte, dass wir wirklich Salz der Welt und Licht der Erde sein können. Amen. Zum Thema Gemeinde habe ich ein Lied rausgesucht, 207. Singen wir hier nicht so häufig. Früher habe ich das sehr häufig singen lassen in meiner alten Gemeinde. Ich weiß gar nicht, warum ich davon so abgekehrt bin. Gut, dass wir einander haben, 207. Wir haben heute keinen Pianisten hier, da werden wir das so probieren müssen. 207, wir singen alle drei Liedstrophen. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude unseren Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und aus einer Wege gehen. Gut, dass wir einander haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft.
Jeder kann mit Gottes Gaben tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder liegt von allem Hunger, jeder macht die anderen satt. Nur, dass wir einander haben, nur, dass wir einander sehen. Sorge, Freude, Kräfte teilen und aus einem Wege stehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, was der Kreis sich niemals schießt. Und als Ort, an dem wir leben, hier in unserer Mitte ist.
So, Thema: die Gemeinde als Leib Christi. Bevor wir diesen Text 1. Korinther 12 betrachten wollen und da einige ekklesiologische Dinge rausziehen, möchte ich einige Sachen zum Thema Kirche sagen, Gemeinde sagen, hinführend einfach dazu, uns da ein Stück weit abholen. Und ich möchte als erstes beginnen unter dem Punkt 2 über den Ursprung der Kirche, der Gemeinde, der Ekklesia. Das ist das Wort, das im Griechischen gebraucht wird für Gemeinde. Ekklesia, man kann das übersetzen mit Gemeinde. Manchmal wird das auch mit Kirche übersetzt halt. Und dieses Wort heißt wörtlich übersetzt herausgerufen. Kaleo ist halt, ich rufe halt, und Eck heraus, herausgerufen. Das meint eben Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu ist herausgerufen. Und das ist ganz wichtig, wenn man in diese Wortbedeutung tief einsteigt, wenn man sagt, wir machen uns Gedanken darüber, was ist denn Gemeinde? Leute fangen ja immer ganz schnell an zu sagen, oh, da brauchen wir Gebäude und da brauchen wir Sonntagsgottesdienst und alles, ganz richtig und wichtig. Aber ganz nochmal reingucken, was macht Gemeinde aus? Wenn wir in die Wortbedeutung schauen, in der Bibel heißt es die Herausgerufenen. Das bedeutet erstens, Gemeinde sind diejenigen, die den Ruf bekommen haben. Also Gemeinde im tiefsten Sinne ist nicht jemand, der die Kirchenmitgliedschaft in irgendeiner Landeskirche hat. Das ist die äußere Gestalt, da komme ich gleich noch zu. Sondern wirkliche, wahre Gemeinde, unsichtbare Gemeinde Jesu Christi, da sind diejenigen Mitglied, die den Ruf verstanden haben. Den Ruf durch den Heiligen Geist. Ich bin berufen, ich bin gestellt in die Gemeinde Jesu hinein. Herausgerufen. Und das ist ganz wichtig, das ist der Urgrund. Der Urgrund der Kirche, ich erinnere mich wieder dran, Johannes 1, die Bibelstelle, ich am häufigsten zitiere, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Wir sind herausgerufen, Gott ist das Wort und unsere Schöpfung, Gott hat uns auch bei der Schöpfung gemacht, hat die Welt durch einen Wortakt gemacht, hat uns ins Leben gerufen, aus dem Nichts sein ins Sein gerufen und auch unser Kirchsein ist ein Produkt des Wortes Gottes. Die Reformatoren haben dann gesagt, die Kirche sei nichts anderes als eine Creatura Verbi, dieses lateinische Wort, also ein Produkt des Wortes Gottes. Und da steckt tatsächlich in diesem Begriff Ekklesia drin, herausgerufen. Mich hat der Ruf ereilt des lebendigen Gottes. Herausgerufen. Das heißt, zu ihm gerufen, ganz klar, aber auch herausgerufen aus etwas heraus. Und das ist ganz wichtig. Herausgerufene, als Gemeinde sind wir Herausgerufene. Herausgerufen als erstes und wichtigsten aus dem Tod. Wenn Jesus Christus mich gerufen hat, hat der Tod keine Macht mehr über mich. Ich bin herausgerufen aus meiner Sterblichkeit. Ich bin befreit zum ewigen Leben. Ich bin herausgerufen aus der Gottesferne. Ohne Jesus Christus lebe ich in der Gottesferne. Ereilt mich sein Ruf, ist der Heilige Geist bei mir, dann darf ich in der Nähe des lebendigen Gottes sein. Dann darf ich zu diesem großen, allmächtigen Gott, Papa, Abba, lieber Vater sagen. Dieser Gott ruft mich raus aus der Lieblosigkeit. Alle Dinge, aus denen ich herausgerufen bin, das sind letztlich Dinge dieser Welt. Das ist das Irdische. Wenn ich herausgerufen bin, wenn ich die Stimme Jesu gehört habe, dann gilt für mich das höchste Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin in eine Liebesexistenz hineingestellt. In der nächsten Stunde werden wir sprechen über 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, die Bedeutung der Liebe in der Bibel, das wird ein Thema in der nächsten Stunde sein. Aber das ist genau das, wir sind herausgerufen aus Lieblosigkeit als Gemeinde Jesu. Wir sind herausgerufen aus der Egozentrik. Der irdische Mensch, der weltliche Mensch, so sagt es Luther, ist incurvatus in se ipsum, ist in sich selbst verkrümmt. Da gibt es nur meine Gesundheit, meine Familie, meinen Job, all diese Dinge, meine Krankengeschichte, all den Krempel. Ich. Das ist das Kennzeichen des Menschen dieser Welt. Aber der Herausgerufene, der sieht den lebendigen Gott und er sieht seinen Nächsten. Da ist eine ganz andere Existenz möglich, aus der, in die er hineingestellt ist, aber auch der herausgerufen ist. Wir sind herausgerufen aus der Angst. Also der häufigste Satz der Bibel, fürchte dich nicht. Der Weltmensch ohne Jesus Christus hat permanent Angst. Nicht genug geliebt zu werden, Angst krank zu werden, arbeitslos zu werden, irgendwann zu sterben, nicht genug mitbekommen in dieser Welt, nicht genügend Länder gesehen, weiß der Kuckuck alles was. Und aus so einer Existenz, aus so einer Geisterbahn sind wir Gott sei Dank befreit von dem lebendigen Gott. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Der lebendige Gott steht uns zur Seite. Wir sind herausgerufen aus der Angst. Wir sind herausgerufen aus den Knechtschaften dieser Welt. Zu sagen halt in der Selbstvorstellung Gottes im ersten Gebot, der dich aus Ägypten herausführt. Da sind wir herausgerufen. Aus all den Dingen, die uns knechten wollen, die uns klein machen wollen, sind wir herausgerufen. Wir in einer anderen Existenz. Wir müssen uns nicht mehr durchdeklinieren lassen mit dem, was wir haben, was wir sind vor anderen Menschen, sondern wir dürfen so sein, wie unser Schöpfer uns sieht. Wir sind auch herausgerufen aus der Wiedervergeltung. Das ist ja das Gesetz dieser Welt. Also so viel, wie du reinbringst, du kriegst du auch raus. Oder so viel, wie dir angetan wird, so viel musst du zurückzahlen, im Bösen wie im Guten halt. Aus so einem Kreislauf sind wir entnommen. Wir müssen nicht mehr handeln nach den Gesetzen dieser Welt. Bei uns gilt etwas anderes. Nicht nur in der Gemeinschaft mit uns, sondern eben auch vor dem lebendigen Gott. Der rechnet nicht mit uns, so wie wir es verdient hätten. Der macht nämlich nicht Wiedervergeltung mit uns. Gesündigt, zack, muss er uns eigentlich bestrafen. Nein, in Jesus Christus ist das aufgehoben und diese Existenzform dürfen wir weitergeben. Wir sind herausgerufen aus der Sinnlosigkeit in einem Leben der Berufung. Hast du Jesus nicht, ist dein Leben in letzter Konsequenz sinnlos, egal was du sonst machst, aber spätestens mit Tod, dann macht es Patschi-Patschi, dann war es das alles nichts halt. So, aber wir haben einen Sinn, in den wir hineingestellt sind, weil wir eben für diesen Jesus Christus leben dürfen. Da steckt da alles drin. Also ich habe das nur versucht, das hätte man noch weiter ausdehnen können. Also das macht ganz viel deutlich, dieses Herausgerufensein, dieser Gemeindebegriff, so wie er in der Bibel benannt ist, einfach, wir sind Herausgerufene. Das meint Gemeinde im Wortbegriff, was Kirche letztlich meint, was Gemeinde meint, dass wir herausgerufen sind. Und das ist natürlich als allererstes und als Grundprinzip Werk des lebendigen Gottes. Nicht wir gründen Gemeinde, sondern der Ruf ist von uns ergangen. Er hat uns zuerst gerufen und deshalb sind wir gekommen. Nicht wir haben uns bekehrt, so nach dem Motto, wir haben eine eigene Leistung gebracht, dass wir gläubig geworden sind, sondern Gott hat uns Gnade geschenkt, dass wir es erkennen durften und dann haben wir ein Ja zu ihm gefunden. Aber es ist immer zuerst der lebendige Gott, der es macht, der uns herausruft eben in eine andere Existenz. Das meint es und das ist ganz wichtig. Deshalb ist der Urgrund der Gemeinde, der Kirche immer wieder Jesus Christus. Er ist der Eckstein, auf dem alles ruht. Es ist immer der lebendige Gott, der Urgrund letztlich der Kirche und der Gemeinde ist. Und doch nimmt Gott in den Bau seiner Kirche, seiner Gemeinde in dieser Welt Menschen mit hinzu. Fragen Sie mich nicht, warum er das gemacht hat, das ist eine souveräne Entscheidung Gottes. Ich weiß auch nicht, warum es nur zwei Geschlechter gibt, nicht drei, vier, fünf, auch wenn es Menschen anderes erzählen, oder warum nur die Erde bewohnt ist, nicht der Mars, der Mond auch noch, keine Ahnung, Gott hat so entschieden. Aber es ist eben so, dass er eben nicht das darauf beruhen lässt, zu sagen, ich bin der Urgrund, sondern er nimmt Menschen mit hinein. Und zwar gerade auch für die Gestalt der Gemeinde und der Kirche hier auf Erden. Matthäus 16, als Jesus da die Jünger fragt, ja, was sagen denn die Menschen, wer ich bin? Und da wird alles erzählt, du bist Johannes der Täufer, du bist Elia, was sagt ihr denn, der ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, also du bist der von Gott gesalbte, du bist letztlich Gott selber. Und dann sagt er, das hat dir eben nicht irgendjemand gesagt, sondern das hat dir der lebendige Gott offenbart. Und darauf will ich meine Gemeinde gründen. Nicht auf Petrus, was wir die katholische Kirche erzählt. Die sind ja dann ganz fix gewesen und gesagt, alles klar. Sondern nach 700 Jahren haben die gesagt, das ist unser erster Papst. Und da sind wir die wahre einzige Kirche. Wir machen das eben an diesem einen Mann fest, mit diesem einen Bekenntnis. Nein, es kommt nicht auf die Person an, sondern auf das Bekenntnis, was gesprochen wird. Auf diesem Bekenntnis ruht die Kirche hier auf Erden. Du, Jesus, bist der Christus. Du bist der Gesalbte, du bist Gott selber. Das macht Gemeinde aus. Und wo dieses Bekenntnis nicht in Klarheit und Wahrheit gesprochen wird, da mag es ein tolles Kirchgebäude geben, aber da ist keine Gemeinde Jesu mehr. Die Gemeinde ruht auf diesem Bekenntnis. Das ist ganz klar, dem Bekenntnis zum lebendigen Gott. Nochmal, der wahre Urgrund ist Jesus Christus, gar kein Thema. Und doch ist die Gestalt in dieser Welt, wie Gemeinde sich konstituiert, da wo Gott Menschen mit hineingenommen hat, eben in diesem Bekenntnis. Das tritt mit dazu, dass die Kirche, die Gemeinde hier auf Erden natürlich zuerst Gottes Werk ist, Jesu Werk ist, aber eben auch Menschenwerk. Er sagt ja auch dann im Petrusbrief, wir bringen uns selber ein als Bausteine eben auf das Baugerüst, die mitbauen eben an seiner Gemeinde, oder wenn wir gleich 1. Korinther 12 lesen oder Römer 12, dass wir Glieder am Leib sind. Es ist nicht Jesus allein, sondern er nimmt uns mit hinzu, in diesen Bau mit hinein. Und wenn das Bekenntnis Grundlage dafür ist, was Petrus gesagt hat, du bist der Christus, dann will ich dazu kurz etwas sagen zum Bekenntnis der Gemeinde als Grundlage. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir als Gemeinde bekennende Gemeinde sind. Das heißt, Jesus Christus bekennen. Eine Gemeinde bekennt Jesus oder sie ist keine Gemeinde, das ist ganz klar. Ohne Bekenntnis geht es nicht, und zwar Bekenntnis zum lebendigen Gott. Aber darüber hinaus hat das Bekenntnis auch eine ganz wichtige gemeindebildende Funktion. Und zwar jetzt wirklich auch im irdischen, juristischen, täglichen Gebrauch. Jede Gemeinde muss ihr Bekenntnis formulieren. Selbst wenn ich in freie Gemeinden komme und die sagen, ja, wir haben kein Bekenntnis, wir leben so wie die ersten Christen. Die haben vielleicht nichts verschriftlicht. Wenn du dann aber nachfragst, wie haltet ihr es denn mit der Taufe, wie haltet ihr es damit, dann sagen sie, ja, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Zu sagen, aha, also habt ihr auch ein Bekenntnis, weil ihr euch abgrenzt gegen andere Dinge. Also wir wollen keine Säuglingstaufe oder wir wollen Abendmahl nicht mit vielen Becherchen oder weiß der Kuckuck alles was. Und das, was alles dann an Möglichkeiten ist, wie Gemeinde das nimmt, das ist eine Frage des Bekenntnisses. Und es ist auch wichtig zu gucken, welches Bekenntnis wird denn in meiner Gemeinde auch gelebt? Was gilt denn da? Und ich habe das jetzt mal beispielhaft bei uns an Martini klar gemacht. Also für uns ist natürlich als Grund des Bekenntnisses, was wir haben, das wird ganz klar in unserer Gemeindeordnung gemacht, also ihr könnt euch auch mal holen, wenn ihr sie noch nicht habt hier, da wird das im ersten Artikel gesagt, Grund unseres Bekenntnisses ist allein die Heilige Schrift. Punkt. So, das ist erstmal das Wichtigste. Die 66 Schriften, 39 des Alten, 27 des Neuen Testamentes halt, unverfälschtes, wahres Wort Gottes bis in alle Ewigkeit. Das ist die Grundlage. Nochmal vom Wort her, wir sind herausgerufen, nicht? Hier, das ist unsere Grundlage. Jetzt sagen das natürlich 98% der anderen Gemeinden auch. Ich spreche jetzt nur von gläubigen Gemeinden. Aber dann unterscheidet man sich ja doch. Und dann ist es so, dass in unserer Gemeinde gesagt wird, ja, wir haben eine gewisse Sicht darauf. Also das Entscheidende ist die Bibel. Und trotzdem sagt jede Gemeinde hier auf Erden, und das ist jetzt nicht deckungsgleich mit der wahren Gemeinde Jesu, sondern das, was jetzt sichtbar ist, die Gestalt Martini, St. Martini, wir sind ja eine Gemeinde, Körperschaft öffentlichen Rechts hier in Deutschland, in Bremen. Wir haben ein Bekenntnis und das ist formuliert. Unser Bekenntnis besteht darin, dass wir sagen, aha, wir haben vier Hauptbekenntnisse. Das sind die drei altkirchlichen Bekenntnisse, Apostolicum, Athanasium, Nicäum. Zwei davon sprechen wir regelmäßig im Gottesdienst, Apostolicum fast jeden Gottesdienst, bei den hohen Festtagen das Nicäum und das Athanasium. Da sind wir auch mit allen Katholiken, mit allen. Wer die drei Bekenntnisse nicht hat, müsste sofort weglaufen, das ist keine gläubige Gemeinde. Also da haben zum Beispiel, wer die drei altkirchlich nicht anerkennt, das sind Antitrinitarier halt, das sind Unitarier, so, das ist, da ist komplett der Stecker gezogen halt. Beispielsweise Zeugen Jehovas, sofort hat man da ein Erkenntnis auch zu sagen, das taucht nicht. Wir sagen zudem, wir verstehen, gerade was die Sakramente angeht, uns nach dem Heidelberger Katechismus. Das ist bei uns festgelegt. So, da können wir auch nicht drüber diskutieren, das ist ganz klar. Wenn wir extrem strenge Lutheraner haben, das ist alles okay, da ist jeder herzlich willkommen, auch Katholiken, jeder Christ ist hier willkommen, aber wir haben eine gewisse Ordnung, wie diese Gemeinde strukturiert ist. Das meint Bekenntnis halt. Das sind unsere vier Hauptbekenntnisse. Wir haben zwei Nebenbekenntnisse, einmal die Dortrechter Artikel halt, da sage ich immer wieder, ja, das sind wir in Deutschland die einzige Gemeinde, die sich darauf berufen hat, nicht einfach, weil unser Pastor Krozes die damals mit unterschrieben hat, und die Barmer Theologische Erklärung. Aber danach wird das Leben ein Stück weit geordnet. Und glauben Sie mir bitte, auch wenn Gemeinden sagen, ja, wir haben so etwas nicht. Es gibt in jeder Gemeinde, ob verschriftlicht oder nicht, Ordnung. Und ich halte viel davon, den Gemeindegliedern klar zu sagen, wie verstehen wir den Glauben, wie leben wir den. Und da kann man darüber diskutieren. Ich war begeistert in der lutherischen Gemeinde, Pastor und alles halt. Da gibt es vieles nebeneinander. Aber jede Gemeinde muss seine Ordnung finden. Das ist so ein bisschen, wie ich auch sage, wie man in einer Familie lebt, im Haushalt, wie organisiert man sich da. Da ist nicht alles deckungsgleich. Damit ist das eine nicht falsch und nicht andere. Aber es muss Ordnungen geben. Das ist ganz wichtig. Grundordnung muss immer die Bibel sein. Und es muss immer letztlich um Jesus Christus gehen. Das ist gar keine Frage. Aber Gemeinde braucht doch Ordnungen, mit denen sie lebt halt. Und es ist wichtig, dass wir so ein Bekenntnis immer wieder auch dann uns vor Augen stellen. Es ist leider so, dass wir viel zu wenig mit Bekenntnis machen. Wir werden jetzt bei der Freizeit im September über Bekenntnisse nochmal sprechen, weil Bekenntnis ist etwas ganz Wichtiges. Und heute wird ja über jeden Mist geredet, entschuldigen, wenn ich so sage, halt nicht. Und jede Musikform wird diskutiert. Das ist letztlich egal. Aber Bekenntnisse sind entscheidend. Das ist etwas ganz, ganz wichtig. Wie formuliere ich Glauben? Was steckt da drin? Übrigens auch in der alten Form des Gottesdienstes, so wie die ursprüngliche Form des Gottesdienstes ist halt in der Kirchengeschichte 2000 Jahre, ist immer so gewesen, dass klassischerweise, das gilt für orthodoxe Kirche, katholische Kirche, protestantische Kirche, vier Teile des Gottesdienstes gab. Die Eröffnung und Anrufung, also die Verehrung Gottes, die Verkündigung und Bekenntnis, das Abendmahl und die Sendung halt, nicht? Das ist eben das Glaubensbekenntnis mit hinein. Also früher war das in der Gemeinde, wo ich war, im Siegerland auch so, da wurde grundsätzlich immer eine Frage des Heidelberger Katechismus gelesen. Da war in reformierten Gemeinden so ähnlich, in den lutherischen Gemeinden halt ganz etwas Wichtiges, weil es die Lehre ist. Nicht um des Bekenntnisses willen, sondern weil die Lehre auf die Bibel weist und damit auf Jesus Christus. Das war kein Selbstzweck, dass man sagt, wir müssen Konfessionalismus leben. Dazu ist es in einigen Bereichen auch geworden. Nein, aber das Bekenntnis hat viele Funktionen. Und die habe ich euch mitgebracht. Nochmal, um zu sehen, was macht Gemeinde aus? Da rede ich jetzt nochmal um das, was Gemeinde irdisch hier auf Erden ist. Ein Bekenntnis hat ganz unterschiedliche Funktionen. Also, wenn wir am Sonntag das Apostolikum sprechen, jeden Sonntag, dann hat das ganz unterschiedliche Dimensionen, die angesprochen werden. Es ist erstens eine dogmatische Funktion. Das heißt, Dogmatik meint die Lehre, ist eine Kurzzusammenfassung des Glaubens. Das sind alle Bekenntnisse, ob das der Heidelberger ist, die Barmer theologischen Erklärung. Alles Kurzzusammenfassung des Glaubens. Und das ist wichtig für Gemeinde, dass wir klipp und klar, kurz und deutlich sagen können, das ist unser Glaube. Es hat aber damit auch eine katechetische Funktion, eine unterrichtende Form. Also wenn wir Menschen etwas vom Glauben erzählen, dann ist es wichtig, dann müsst ihr keine Theologie studiert haben. Ich sage mal, wenn ihr den Heidelberger gelesen habt, wenn ihr die altkirchlichen Bekenntnisse kennt, halt, wenn ihr die Barmer theologische Erklärung versteht, da habt ihr wirklich Lehrgehalt, da könnt ihr anderen Leuten wirklich Dinge sagen. Da wisst ihr aber auch, wie gesagt, euch gegenüber dem Staat die Dinge zu verhalten. Halt. Also das ist ganz wichtig, es steckt ganz, ganz vieles drin. Was Gemeinde braucht, das ist ganz wichtig, denn das formt Gemeinde. Es hat eine ekklesiologische Funktion, das heißt eine abgrenzende Form. Ekklesiologie meint immer die Kirche, also die Herausgründung. Das heißt, was ist wahre Kirche? Also wo, ich habe das eben schon gesagt, wenn jemand sagt, ja, das apostolische Glaubensbekenntnis kann ich nicht mitsprechen. Ich habe ein Problem mit dem dreieinigen Gott, das ist ja Grundlage, das kriegen die Kinder ja im Konfirmandenunterricht bei Gott. Ja, dann weiß ich, dann ist das kein Christ. Dann mag das ein gottesfürchtiger Mensch sein, sonst woher, aber ist kein Christ, der gehört nicht zur Gemeinde Jesu. Der kann auch Mitglied in unserer Gemeinde sein. Es gibt Leute, wir haben Leute, die bei uns in der Gemeinde gehabt, wir haben Juden bei uns in der Gemeinde gehabt, halt, Mitglied in der Gemeinde, wir haben gesagt, ja, aber daran glaube ich nicht. Halt, ne? So, der ist weitergekommen, sowas gibt es halt, ne? Zu sagen, aber es gehört dann nicht letztlich zur wirklichen Gemeinde Jesu. Da ist das Bekenntnis wichtig, da kann man sehen, gehört dazu oder nicht dazu. Es ist wichtig für die Pastoren, es hat eine pastorale Funktion, das Bekenntnis. Wenn wir einen Pastor einstellen, dann ist das wichtig, dass man fragt, stehst du wirklich zu diesen Dingen? Man kann ja Theologie, das ist ja eine Geschichte, das kannst du ja Jahre betreiben, da kannst du ja nicht über alles sprechen, aber da ist schon mal eine Grundlage gegeben zu sagen, bist du bereit, und das hängt ja an der, das wissen Sie ja mit dem Bäffchen halt, nicht? Da sieht man ja, welches Bekenntnis einer hat, ist einer lutherisch, reformiert oder uniert, ordiniert zu sagen, da muss er ja schwören, dass er so das Evangelium auswirkt. Das ist ja die Schande in unseren Landeskirchen, dass Pastoren bei der Ordination schwören, die Bibel so auszulegen, Gemeinden so zu leiben, wie die Bekenntnisse sagen, auf die sie ordiniert werden und sich einen Dreck drum scheren. Allerdings, ich sage das auch immer wieder den Gemeinden, da kann man sie immer wieder packen. Da bin ich immer wieder erstaunt. Ich sage das auch der Internetgemeinde. Ihr müsst eure Pastoren anzeigen, wenn die gegen die Bekenntnisse verstoßen, wenn die sagen, statt der Bibel andere Dinge mitbringen. Das ist alles gegen die Bekenntnis. Und da kann man die wunderbar durchdeklinieren. Da mag ein Superintendent sagen, ja, ich decke das mit. Spätestens, wenn das bei den Kirchenjuristen landet, knallen die weg, weil die sagen, das darf man nicht machen. Das ist etwas ganz Wichtiges halt zu sagen, gerade mit den Pastoren sich auseinanderzusetzen, wird immer wieder vergessen. Deshalb sage ich, ist das so wichtig, gerade wenn man ungläubige Pastoren hat, die dann Mist bringen, da hat die Gemeinde was an Hand kann sagen, das widerstößt. Und wenn ein Pastor sagt, ja, Jesus ist nicht von einer Jungfrau geboren. Das mag ja im Kirchenkreis auch jeder andere Pastor so sagen, aber das ist gegen die Bekenntnisse, eindeutig. Und da kann ich gegen Clan als Kirchenmitglied sagen, das ist ein Verstoß gegen sein Bekenntnis, gar kein Thema. Und dann gibt es Ärger, dann wackelt die Wand, weil dann nicht mehr irgendwelche verquasten Theologen kommen, auf einmal kommen dann die Juristen, die sind pulvertrocken, die gucken nur an, oh, hier steht so ein Bekenntnis, oh, das geht nicht, wenn du das gesagt hast in der Predigt, dann haben sie ein Problem, kriegen sie ein Lehrzuchtverfahren. Das sind Dinge, kann ich immer wieder Mut machen, bleibt bei den Bekenntnissen. Sie haben eine ökumenische Funktion, das heißt, das zeigt mir, wer Christ ist. Da kann ich mit umgehen, also nicht nur ausgrenzend, dass es sagt, okay, mit ihnen nicht, es sagt noch deutlich, mit denen kann ich. Mir ist auch vollkommen egal, ob einer lutherisch, reformiert, uniert oder weiß der Kuckuck was am Klingelschild stehen hat. Für mich entscheidet sich, ist es wirklich ein gläubiger Christ und das kann ich an den Bekenntnissen sehen. Deshalb muss der kein Lutheraner, kein Reformierter sein, aber ich kann merken, hey, das ist ein Bruder, das ist eine Schwester im Herrn. Es hat eine liturgische Funktion, also das Bekenntnis, das habe ich eben gesagt, beim Gottesdienst gehört seit Urzeiten mit zum Gottesdienst mit dazu, dass Gemeinde sich trifft und ein gemeinsames Bekenntnis spricht. Wenn wir von Gemeinde sprechen, dann treffen wir uns ja darunter. Das, was wir Sonntag für Sonntag machen, Das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir aufstehen und das gemeinsame Glaubensbekenntnis sprechen. Das ist viel wichtiger als die Lieder, die wir singen. Hier geht es um die reine Lehre. Und hier machen wir uns nochmal klar, hier gehören wir zu dieser Truppe. Die anderen, die glauben ganz genauso wie ich, nicht? Das ist etwas ganz Verbindendes. Wir sprechen über Gemeinde. Mancher wird jetzt denken, warum redet er über Bekenntnis? Das macht ganz viel als Gemeinde, sagen wir. Das verbindet uns. Wir haben alle unterschiedliche Herkunft, aus unterschiedlichen Ländern kommen wir her, wir haben unterschiedliche gemeindliche Herkünfte, sonst irgendetwas. Aber hier treffen wir uns und wir sprechen dieses Bekenntnis gemeinsam und wissen, aha, hier gehören wir zusammenhalten. Ich höre es bei den anderen, das ist etwas ganz Großartiges, dieses Gemeinschaftselement im Gottesdienst zu erleben. Für mich immer ganz, ganz wunderbar. Aber es hat auch eine doxologische Funktion. Also es ist nicht nur, dass wir sagen, wir erleben hier Gemeinschaft miteinander, das ist Gott zur Ehre. Ich sage das ja immer als einleitenden Satz zum Glaubensbekenntnis. Die Leute denken sicherlich, der Latzel hat keine anderen Formulierungen drauf. Ich könnte das auch anders einleiten halt. Aber es ist, bringt auf den Punkt. Uns zur Stärkung und Gott zur Ehre. Und dann sprechen wir das Glaubensbekenntnis. Das stärkt mich im Glauben. Wenn ich das spreche, ist es tatsächlich etwas ganz Stärkendes, miteinander das zu sehen. Aber Gott zur Ehre. Wenn wir das aussprechen, dieses Glaubensbekenntnis, das ist Gott wohlgefällig. Das ehrt ihn. Ich glaube, wenn ich das genauso sage, und dahinter steht, ist das Bekenntnis etwas ganz, ganz Wunderbares zur Ehre Gottes. Und es hat diese soziologische Funktion dadurch, in der Liturgie zu sagen, das ist, das bildet eben Gemeinde und Gemeinschaft. Nochmal, es ist immer im Grunde Jesus Christus. Aber wir sind ja verbunden als Herausgerufene, weil wir das genau glauben. Wir sind ja durch den Glauben verbunden, nicht weil wir denselben Arzt haben oder bei derselben Bank sind oder irgendeinem Fußballverein angehören, sondern das ist das Verbindende, wo wir zusammenzuhören. Und das bildet eben Gemeinde in dieser Welt. Das ist das Entscheidende. In dieser Welt wird dadurch Gemeinde konstituiert. Gemeinde in dieser Welt hat, und jetzt komme ich zum Gemeindebild, einen dreifachen Auftrag. Es gibt auch Theologen, die sagen, einen vierfachen Auftrag, wenn man auf die Bibel guckt. Der dreifache Auftrag der Gemeinde Jesu besteht erstens in der Verkündigung des Evangeliums, zweitens in der tätigen Nächstenliebe und drittens in der Gemeinschaft der wiedergeborenen Christen. Es gibt noch die einen oder anderen, die sagen, da gehört auch noch der gelebte Gottesdienst dazu, den fasse ich in den Punkt 3 mit rein, in der Verkündigung des Evangeliums und ein Stück weit in die Koinonia, also in die Gemeinschaft. Ich begrenze das immer wieder bei dem Gemeindebild auf diese drei Punkte und das ist eben übrigens auch das, was wir in Martini ja nochmal beschlossen haben, ganz klar, auch von unserer Gemeindeordnung so festgelegt ist, einfach zu sagen, so verstehen wir uns als Gemeinde. Das ist wichtig. Das ist unser Auftrag, den wir haben. Ich habe, als ich eingestiegen bin, vom Salz der Erde gesprochen. Und das ist unser erster Auftrag, den wir haben, Verkündigung des Evangeliums. Nicht eine Idee von mir, dass sie sagen, oh, der Latzel, der drückt hier uns so seine Ekklesiologie rein halt. Nein, Jesus selber hat es gesagt, im Taufbefehl, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in unserer Gemeindeordnung steht drin, die St. Martini-Gemeinde sieht ihre vornehmste Aufgabe in der Verkündigung des Wortes Gottes an alle Getauften und Konfirmierten. Sie sagt darüber hinaus, unablässig, das ist ganz klasse Formel, die Gemeindeordnung ist nicht von mir, also sie ist so stark, unablässig nach Wegen zu suchen, auch die Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft Jesu Christi zu erreichen. Dann haben wir das nochmal runtergebrochen halt, der Satz ist dann von mir, die Gemeinde, das haben wir 2008 angenommen, damals halt nicht. Die Gemeinde St. Martini versteht sich als bibeltreue, bekennende, reformierte Gemeinde, die dem Missions- und Evangelisationsauftrag des auferstandenen Herrn Jesus Christus dient, zur Ehre des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Punkt. Das ist der erste und wichtigste Auftrag, den wir haben, Verkündigung. Und da läuft ganz vieles drauf zu, wo wir sagen, und das hat der Herr wirklich auch in den letzten Jahren ja gezeigt halt, dass das unser Schwerpunktauftrag ist, Verkündigung, Verkündigung, als Personalgemeinde mit all der Internetgeschichte, die wir machen, halt zu sagen hier, selbst die Landeskirche kommt und sagt, macht ihr bitte Verkündigung. Als damals, wir hatten ja früher noch hier drüben das BSZ, Beratungs- und Seelsorgezentrum halt, da haben wir ja so warm, trocken, satt gehabt, dreimal die Woche wurden Menschen betreut, was wichtig war. Aber da kommt die Landeskirche und sagt, also der Bremer Treff, der Dom, unser Liebfrauen haben dasselbe Programm, könnten Sie nicht mal was für Verkündigung machen? Nicht? Und dann ist das ja mit Johannes Müller losgegangen, mit all den Dingen zu sagen, wo die Landeskirche sagt, Mensch, das wäre gut, wenn Sie nochmal, die Sie sowieso da drin stark sind, wo Sie auch den Auftrag sehen, wo wir auch gesehen haben, nachdem wir das beschlossen haben, kommt selbst nicht, dass wir uns da irgendwie, das haben die angeboten nicht, und haben das ja alles dann bezahlt, wo wir sehen, hey, das ist unser Schwerpunktauftrag. Das ist ganz wichtig. Der zweite Auftrag, die tätige Nächstenliebe, versuchen wir in der Gemeinde zu leben. Gar keine Frage, da habe ich diesen Text aus Apostelgeschichte 6 gesehen. Der ist wichtig, gerade mit der Einsetzung der Diakone zu sagen, halt, damit auch die, die am Wort dienen, am Wort bleiben können. Aber das gehört mit zur Gemeinde, auch mit dazu. Halt. Es steht auch in unserer Gemeindeordnung, die Gemeinde weiß sich zum Dienst christlicher Liebe an allen verpflichtet, die in innerliche und äußerliche Not geraten sind. Das ist natürlich auch das Seelsorgeangebot, das wir machen, aber beispielsweise auch die Unterstützung des Bremer Treffs. Also sagen, da engagieren wir uns auch finanziell. Wir haben ja damals gesagt, das Geld, was wir hier sparen, in Anführungszeichen, schießen wir rüber in Bremer Treff. Wir wollen da nicht irgendwie Geld dran verdienen, dass wir rausgehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch leben. Tätige Nächstenliebe gehört mit dazu. Die Verkündigung ist wichtig. Das ist das Zentrale. Da kommt alles her. Aber es ist klar, es kann nicht dabei bleiben. Da gehört die Versorgung der Armen mit dazu. Aber vor allen Dingen auch die Seelsorge. Auch das ist ja ganz wichtig. Die bedürftig sind, nicht nur am Körper, sondern eben auch am Geist. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Da haben wir eine Aufgabe drin halt. Und die nehmen wir auch wahr. Ist auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit, ganz klar, diese Diakonie halt, gerade was das Seelsorgerliche angeht. Und das Dritte, die Gemeinschaft der wiedergeborenen Christen, auch das ist Auftrag, dass wir eben Gemeinschaft leben halt. Also das Neue Testament hat das und auch die Theologie da einfach griechische Begriffe, Kerygma, Diakonie und Koinonia, also die Gemeinschaft, die Koinonia ist etwas ganz Wichtiges halt. Da versuchen wir dran, das ist für uns nicht ganz einfach, weil wir ja Personalgemeinde sind, Martini-Gemeinde, und doch ist es wichtig, deshalb auch gerade die Freizeitarbeit, auch dass wir zum Beispiel angefangen haben, Mittagessen zu haben, all diese Dinge, versuchen Gemeinschaft zu leben, wo das möglich ist, dass wir versuchen mit Hauskreisen, und ich bin sehr froh, dass viele, was auch mittlerweile gewachsen ist, auch wirklich das Verzahnen untereinander, das da zu sein, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist nicht nur für Martini wichtig, sondern das ist letztlich Auftrag für jede Gemeinde. Das ist ganz wichtig, zu sagen halt, ja, das sind die drei Grundaufträge, die es gilt, für Gemeinde zu leben halt, die Verkündigung des Evangeliums, die tätige Nächstenliebe und die Gemeinschaft der wiedergeborenen Christen untereinander. Das lässt sich jetzt nicht einzeln trennen, das geht häufig ineinander, das ist miteinander verzahnt, aber darauf kann man tatsächlich Gemeinde Jesu Christi reduzieren. Wichtig, das einfach so zum Einstieg als Hinführung, weil der Text, den wir jetzt betrachten werden, 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27, das nämlich thematisieren und hier tatsächlich Jesus ein ganz anderes Bild bringt halt, als eben noch mit dem Salz der Erde, sondern dass er jetzt dieses berühmte Leibbild bringt, wo er eben Gemeinde mit vergleicht. Und ich möchte diesen Text vorlesen und dann so 5 ekklesiologische Schlaglichter halt aus diesem Text herausbringen. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27. An der Stelle nochmal vermerkt, die Geschwister, die uns über Internet zuhören, dürfen gerne im Büro anrufen, dann kriegen sie einen Tag vorher immer die Skripte zugeschickt. Da müssen sie nicht zu Hause in der Bibel blättern, sondern haben sie auch die Dinge entsprechend vorliegen. Wenn sie mögen, wie gesagt, einfach im Büro anrufen, sie kriegen das dann zugeschickt. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freien und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es nicht deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Aus diesen 15 Versen habe ich 5 Schlaglichter rausgebrochen. Als erstes die Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern. Ich lese noch einmal die Verse 12 und 13, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir sind Juden oder Griechen, Sklave oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Dieses Viele, dass wir sehr vielseitig sind, das wird immer wieder betont. Es gibt einen Paralleltext dazu im Römerbrief, wo Paulus dieses Gemeindebild ähnlich vor Augen stellt. Da sagt er das ganz genauso, Römer 12, Vers 4 bis 5. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder sind, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Also es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir vielseitig sind. Ganz viele Glieder bilden diesen Leib und eben auch Gemeinde. Das ist eine unglaubliche Vielseitigkeit, das ist ein ganz buntes Spektrum, was wir haben. Und das ist gerade in Martini so interessant, wirklich das Bunte zu sehen. Also aus allen Herren Ländern haben wir Gott sei Dank Geschwister hier in unserer Gemeinde. Super. Aus allen Konfessionen. Wir haben ehemalige Katholiken, wir haben strenge Lutheraner, ostpreußischer Gebetsverein, wir haben extreme Reformierte, wir haben Leute, die waren bei den Baptisten, bei den Pfingstern. Andere kommen komplett aus der Welt, sind erst hier getauft worden halt. Das ganze Programm, Orthodoxe, alles. Ganz gemischt, ehemalige Muslime, ganz bunte Truppe hier. Also das ist nicht jetzt wie auf so einer Dorfgemeinde, wo ich früher gewesen ist, relativ uniform, da haben alle Gemeinschaftshilfe und M-Hintergrund, ganz bunte Truppe hier. Da kommen immer Leute zu mir so ein bisschen, das ist das Interessante, auch sagen, ja, ich bin gar kein richtiger Martinianer, sage ich, wer ist denn hier richtiger Martinianer? Das gibt es gar nicht halt, nicht? Wir sind eine bunte Truppe. Ja klar, gibt es so ein paar Urbremer, aber das ist in keinster Weise die Mehrheit und auch die sind ja sehr differenziert untereinander zu sagen. Also ganz bunte Truppe, die wir hier zusammen sind, zu sagen. Und nochmal, vereint durch das Bekenntnis, nicht weil wir lange genug auf der richtigen Seite der Weser gewohnt haben und was weiß ich, irgendwie an unser Vorfahren mal Bauherr war und weiß der Kuckuck was, sondern nein, wir sind hier zusammengestellt. Und das ist wirklich etwas, was uns vereint im Bekenntnis, nichts anderes. Ich sage das immer noch wieder, wir haben bei uns im Konvent, also die 120 stimmberechtigten Mitglieder, gerade nur 2 Mitglieder, die getauft sind in Martini, 2 von den 120. Das eine ist der Bruder Malsche, das ist jemand, der ist so ein Urgestein von St. Martini, das andere ist aber Tajebe halt, nicht, die aus Persien kommt. Also tolle Geschichte halt. So ist Martini halt, das sind alles zusammengekommen. Ne? Wir sind eine bunte Truppe halt, erlebe ich immer wieder in Gesprächen. Ja, eigentlich gehöre ich ja nicht so richtig zu Martini, sagen mir dann Leute, die sind 30 Jahre hier in der Gemeinde. Ich sage, wenn du nicht, wer denn dann halt. Ne? Das ist alles. Wir sind hier wirklich bunt zusammengewürfelt, nicht weil wir hier wohnen halt, nicht, das sind die allerwenigsten, die hier in unserem Sprengel wohnen, das sind unter 10% halt nicht, das ist wirklich eine zusammengestellte Truppe, die wir sind. Das ist Martini halt, sozusagen vereint in dem Bekenntnis. Und wir sind ganz viele Glieder, so wie das auch in der Gesamtkirche ist. Und auch wenn ich jetzt mal denke, nicht nur wir jetzt in der Verschiedenheit, die wir sehen, mit einer ganz unterschiedlichen Herkunft. Wir haben ja alles hier von den ganz einfachen Menschen halt, was weiß ich hier so, die schulisch vielleicht nicht ganz so viel haben, aber geistig weit sind. Wir haben ganz gebildete Professoren, wir haben das ganze Spektrum haben wir hier abgebildet. Wir haben sehr, sehr reiche Leute bei uns in der Gemeinde sitzen, wir haben Leute, die haben weniger. Wir haben ganz Gesunde, wir haben ganz Kranke, wir haben die ganz Kleinen, die sind gerade geboren, wir haben die ganz Alten mit fast 100 Jahren. Ganz bunte Truppe, wir sind ganz viele. Das ist super, das ist richtig, das ist eine ganz tolle Sache, vereint im Bekenntnis zu Jesus Christus. Und nicht nur die, die jetzt hier sind, sondern wenn ich daran denke, halt, wir haben eben einen Gebetskreis gehabt mit unseren Missionaren, die wir unterstützen halt. Ob das in Israel ist, Johnny Schawan, ob das Kerstin Abbas ist, halt, ob das Kraus in Tansania ist, ob das Brills in Schottland sind. Gehören auch mit zu unserer Gemeinde, sind auch irgendwie mit uns verbunden. Wenn ich darüber denke, an das Lighthouse, nicht? Auch uns ist ja unser Pfarrhaus, nicht? Sitzt Johannes Müller drin, der wird am Sonntag nochmal was sagen, ist immer auch wieder mit drin. Da sitzt die Rechnungsprüfung mittlerweile der BEK. Ja, man kann über die Kirche schimpfen, aber was wichtig ist, ist die Rechnungsprüfung. Ich sage, ganz vieles da drüben ist sinnlos in der BEK, aber eins braucht es, dass die Kirche übergeordnet den Gemeinden guckt, dass ja alles immer richtig ist. Auch das, was Herr Wermuth übrigens, Steffen Wermuth, gläubiger, toller Mann, gläubiger. Die Rechnungsprüfung ist wichtig, gehört auch mit zur Kirche. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn der alle 4 Jahre kommt, nicht, dann muss natürlich die Bücher alle stimmen, hat bisher immer, weil man einen guten Buchführer hat, gar kein Thema. Aber das ist wichtig, gehört alles mit dazu halt. Nicht zu sagen, Bremer Treff haben wir eben von gesprochen. Auch eine Aufgabe, sind wir eng verzahnt, dass wir da drin sind. Wir haben einige Mitarbeiter, ich bin auch einmal im Jahr da, wir unterstützen das finanziell, auch in den Gebeten sind wir mit dabei. Das ist also ganz wichtig. Das diakonische Wert, es ist ganz vieles einfach, was Kirche ausmacht halt. Also es ist eine Breite, wir sind ganz viele und wir können nicht sagen, brauchen wir nicht, haben wir nicht halt. Das ist etwas ganz Spannendes halt wirklich, diese Vielseitigkeit. Ganz viele, ganz, ganz viele. Und diese vielen, und da kommen wir zum Zweiten, haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Platzanweisungen. Da macht nicht jeder denselben Job. In dieser Gemeinde gibt es einen einzigen, der Pastor ist. Das darf ich sein. Also das ist eine große Gnade, Güte halt. Nicht? Aber alle anderen haben einen anderen Job halt. Das ist so. Aber das ist so, es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben. Hier heißt es in Versen 14 bis 19, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, soll der deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, soll es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn der Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn das ganze Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Und so sollen wir unsere Gaben leben halt, an die Stelle, wo wir reingesetzt sind, in der Unterschiedlichkeit, die wir haben. Das macht die Stärke der Gemeinde aus. Jeder mit seiner Gabe, mit den Dingen, die er hat, bei der Platzanweisung, die er hat. Übrigens, für mich ist es ja auch so, ich bin jetzt der Pastor, da mögen viele denken, oh, es ist ja die erste Stelle hier so in der Gemeinde. Ich war ja nicht immer Pastor, ich bin ja irgendwann auch zum Glauben gekommen, da war ich irgendwann Jungscharhelfer, als ich die erste Funktion hatte. Da war ich vermeintlich ein kleines Licht, war ich ein kleines Licht? Nö, ich war genauso wichtig wie der Pfarrer damals. Und nicht, weil ich der Olaf Latzel bin, sondern genauso ist heute hier. Da ist der Kindergartenhelfer, Kindergottesdienstmitarbeiter, genauso wichtig wie ich als Pastor. Das ist Priestertum aller Gläubigen, das wir leben. Wir werden jetzt ja die Kanzel verschieben. Das ist so ein bisschen, wo man sagt, naja, weil das war damals, die Reformierten haben das ja so, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen eben keine Hierarchie haben, nicht so sagen, wie das bei den Katholiken ist, bei den Lutheranern, der Pfarrer steht so ein bisschen drüber. Nee, unser Pastor ist ein Glied mit anderen. Das ist ganz wichtig bei den Reformierten. Der ist nichts Besseres. Der hat eine besondere Aufgabe, aber nichts Besseres. Eine Gemeinschaft, Priestertum aller Gläubigen, deshalb hängt die Kanzel normalerweise nicht vorne, sondern mittendrin. Jetzt haben wir uns ja wieder entschieden bei der Renovierung, die wird nicht mittendrin bleiben, sondern wieder zurück. Nicht, weil wir gegen das Priestertum aller Gläubigen sind. Nicht, dass hinter einer sagt, ja, der Latzel, der will wieder Herrscher sein. Ja, das passt ja so gut zu ihm. Nein, wir haben es deshalb gemacht, weil die Akustik einfach so schlecht ist in unserer Kirche. Wenn das geht, funktioniert nicht. Und wir kriegen mehr Platz. Wir kriegen deutlich mehr. Wir kriegen über 100 mehr Plätze in die Kirche rein, wenn wir dahin wieder gehen. Das ist der Punkt zu sagen. Und wir eine klare Struktur haben. So unaufgeräumt haben wir es dann nicht mehr, weil einfach das ganze Gebäude hier einfach eine Vergewaltigung ist. Aber man kann Priestertum aller Gläubigen abbilden, dann braucht man aber einen Kreis. Das ist ganz wichtig. Also die Kirche, wo ich früher Pfarrer war, das ist komplett rund. Das sieht aus wie ein Silo, komplett rund, das ist so. Aber hier werden wir das anders machen. Aber nicht, weil wir gegen Priestertum aller Gläubigen sind, sondern wir wollen das leben, gar keine Frage. Das sind nur technische Gründe halt. Wir sind alle gleich. Hier hat jeder dieselbe, und es ist wichtig, ob einer Anschluss an den Gottesdienst hier die Tasse Kaffee kocht halt nicht oder Pastor Latzel dann eine Predigt hält, zu sagen, wir sind eigentlich, und ohne das geht's nicht. Wir müssen funktionieren. Deshalb sagt Jesus das so deutlich und klar mit diesem Bild. Es ist so wichtig halt nicht. Jedes Glied an diesem Körper ist wichtig. Und dann müssen wir nicht anfangen zu sagen, ja, das Glied hier, der kleine Finger, die linke kleine Fingerkuppe, die ist nicht so wichtig wie mein rechtes Auge. So mögen wir denken, aber es gibt Momente, da ist dieses linke kleine Fingerglied wichtiger als dein Auge. Das ist gar kein Thema. Wenn du irgendwo am Berg hängst und musst dich irgendwo hochziehen, da bist du froh, wenn ich mich gerade mit dem linken Fingerglied da reinbringen kann. Dann nützt mir mein rechtes Auge nichts, nicht? Da wird man abstehen. So ist das auch in der Gemeinde Jesu halt. Da wird jedes Glied gebraucht und wichtig ist, dass wir unsere Funktionen ausüben. Römer 12 heißt es dazu. Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Das ist so ganz toll, dass das immer wieder so einschränkt, wie man das ausübt. Dem Glauben gemäß. Also prophetische Rede meint nicht Zukunftsansage, sondern das ist quasi der Pastorendienst halt, die Verkündigung. Ist jemandem ein Amt gegeben, so diene er. Also wenn du Kirchenvorsteher bist, wenn du Pastor bist, musst du Diener sein als erstes. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig, übt jemand Barmherzigkeit, so tu er es gern. Also das, was uns gegeben ist, bringen wir ein. Das, was wir können, tun wir einfach halt. Da haben wir eine Platzanweisung und da haben wir eine Aufgabe in der Gemeinde. Und das ist was Wunderbares, dass jeder gebraucht wird. Ich stelle ja immer wieder diese vier Fragen den Leuten, also implizit. Erste Frage, bist du wiedergeboren? Ja, nein. Ist einer nicht wiedergeboren, muss ich mit dem nicht über Aufgaben im Reich Gottes sprechen, muss ich ihm erstmal sagen, du brauchst Jesus Christus, Punkt. Wenn einer sagt, ich bin wiedergeboren, prima, kommt meine zweite Frage, ist dein Dienst im Reich Gottes klar? Ja, nein. Nicht dienender Christ ist ein Widerspruch in sich selber. Jeder Christ hat eine Aufgabe. Und wenn er dann sagt, ja, da kommt die dritte Frage, bist du brennend bei dem, was du tust? Wenn der dann auch noch sagt, ich bin brennend, gibt ja Leute nicht, also die sind wiedergeboren, die wissen noch, was sie machen, und meinen so richtig mit vollem Einsatz dahinter, nicht? Und dann kommt die vierte Frage, hast du denn Hochmut unter Kontrolle? Das sind so die vier Fragen. Aber die zweite Frage, da komme ich drauf zurück halt, nicht? Ist die Frage, ist deine Aufgabe im Reich Gottes klar? Was machst du? Da wird vielleicht dann sagen, ich habe nur einen Gebetsdienst. Ich muss beten für meine Enkel, für meine Kinder, das habe ich klar erkannt, für den Pastor, für die Gemeinde. Wichtig, Gebet ist das wichtigste Dienst. Also wenn ihr merkt, ich habe noch gar keinen Dienst, dann werdet ihr heute Abend alle, die hier sitzen, am Dings hier, Dienst verpflichtet, für diese Gemeinde zu beten, für alle, die vorne stehen. Das ist ganz wichtig. Das ist wie im Krieg. Was ist denn wichtiger? Halt ich der vorne im Schützengraben steht und ballert oder die Munition nach vorne bringen, das Essen? Ihr brauchst du beide. Ohne es geht nicht halt. Wenn der vorne ballern will, braucht er jemanden, der Munition bringt. Und genauso ist es mit dem Gebet. Das gibt die geistliche Munition. Also, wenn ihr denkt, ihr habt noch keine Aufgabe, dann seid ihr gebetsverpflichtet. Es wird viel zu wenig gebetet. Es ist ein großes Problem unserer Gemeinden. Ein großes Problem von Deutschland. Wird viel zu wenig gebetet. Dann betet, 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 betet. Und wenn ihr dann noch Kapazitäten habt, könnt ihr gerne kommen, mich ansprechen. Gar kein Problem. Dritte, Gemeinde als Leib ohne Unterschiede der Person. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns am schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringsten Glied höhere Ehre gegeben. Jakobus 2 heißt es, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme auch ein Armer in unserer Kleidung, ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und spreche zu ihm, setz du dich hierher auf den guten Platz und spreche zu den Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unter meine Füße, ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken. Nein, wir sind unterschiedslos da. Da sind wir wirklich, natürlich hat der eine mehr Geld, der andere weniger Geld. Natürlich ist der eine ein bisschen körperlich attraktiver als der andere Mensch. Der eine ist gesünder, der andere hat eine glücklichere Familie, alles. Ganz viele Unterschiede, die es so gibt, aber in Christus sind wir alle eins. Spielt das alles keine Rolle mehr. Und so ist das ja auch in der Gemeinde. Da gibt es nicht besser, nicht weniger gut halt. Klar gibt es Leute, die Ämter ausüben halt, aber als Diener für die anderen, ganz wichtig, so muss es ausgeübt werden, ohne Unterschiede der Person. Das ist etwas ganz wichtig. Und die uns die vermeintlich schlechtesten zu sein scheiden, das sind häufig die wertvollsten. Ich habe es, glaube ich, schon 10-mal gezählt, diese Geschichte, aber das war so eine Sache. Ganz zu Anfang hat der Herr mir das gelehrt. Ich habe eben gesagt, ich war Jungscharhelfer. Wir hatten da eine große Truppe Jungschaler. Wenn wir unter 30 Jungs hatten, dann mussten wir mal raus, mussten wieder einladen. Also das war immer eine große Truppe. So, das ist aber dann 30 Jungs dann von 9 bis 13, da geht es zur Sache halt nicht. Da ist Stimmung in der Bude halt nicht. Und die waren nicht einfach. So, und da hatten wir einen dabei, das habe ich schon mal erzählt, der hat ein Down-Syndrom gehabt, der Timo. Und er war sehr krank auch, das ist ja häufig so. Und für uns war es immer so, wenn der kam, der Kranke, auf den wir dann Rücksicht nehmen mussten, da waren die anderen diszipliniert, da wären die sich sonst beschwadeten und prügelten und sowas, und die musstest du wirklich dann zur Ordnung rufen, da war eine Lautstärke, weil der sehr sensibel war. Und das haben die gemerkt, das ist ja bei Kindern so, wenn einer ganz schwach und ganz krank ist, dann man. Und der vermeintlich der Schwächste war, da haben wir darum gebetet, dass der Timo kommt. Irgendwann kam die Mutter zu uns, hat sie zu uns gesagt, ja, könnt ihr das überhaupt tragen? Weil sie wollte sich so entschuldigen, dass sie ihr krankes Kind so. Da haben wir gesagt, gute Frau, wir beten nur um einen, dass der kommt, der Timo. Aber nicht, weil der uns so wichtig ist, so nach dem Motto, der ist uns ganz nah, sondern den haben wir gebraucht. Ja? Der Kranke war für uns die große Rettung, weil dann war Ruhe bei den Andachten halt. Dann konntest du das Wort Gottes rüberbringen. Der Schwache war der ganz Starke, der uns das gebracht hat. Nochmal, vermeintlich krank, vermeintlich so, aber in Wirklichkeit für uns, und das ist jetzt kein Witz, wir haben jedes Mal darum gebetet, lass den Timo kommen. Nochmal, aus egoistischen Motiven zu sagen, dann können wir besser arbeiten, weil den haben wir gebraucht. Also ganz wichtig, ohne Unterschiede der Person. Ganz wichtig, und was uns das Schwächste zu sein scheint, ist bei Gott ganz was anderes. Ein viertes, Gemeinde als Leidensgemeinschaft. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Grundprinzip oder die Grundbibelstelle für die christliche Ethik, Galater 6,2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ganz wichtig für uns als Gemeinde, immer wieder gucken, Lastenträger für andere sein. Und zwar am meisten und zuerst an des Glaubens Geschwister. Ganz wichtig. Gucken, wo geht es dem anderen schlecht und mittragen. Und das ist häufig so wenig. Wenn jemand einen Angehörigen verloren hat, eine Karte schreiben, nach einem halben Jahr nochmal melden und sagen, du, ich denke an dich. Oder wenn der einfach ein bisschen mittragen. Man kann so, wenn man merkt, einfach die ansprechen. Zu sehen, dass einer traurig, dem schreiben, du, ich habe auch keinen, aber ich bete für dich. Es ist so wenig häufig, was so viel bei Leuten ausmacht. Ich kriege das immer wieder gesagt, Mensch, die Gebete haben mich getragen. Es haben so viele geschrieben, die haben an mich gedacht. Da ist auch mein Krebs noch nicht von weggegangen halt, nicht zu sagen, aber erstmal zu erleben, ich bin in der Gemeinschaft aufgehoben halt. Und bitte, das möchte ich immer wieder euch Mut machen, wenn ihr das mitkriegt. Auch wenn der ein bisschen weiter weg ist und sagt, ja, kann ich dem schreiben, kann ich den dann anrufen? Da ist noch nie was Schlechtes mitgemacht, wenn ich jemand anderen sage, du, ich denke im Gebet an dich halt nicht und du darfst dich darauf verlassen, wenn es irgendwas ist, ich werde für dich da sein. Ganz wichtig, Leidensgemeinschaft sein. Gerade dann, wenn es einem schlecht geht, wollen wir füreinander einstehen halt. Das soll auch hier bei uns in Martini gelten, das soll überall gelten, gar kein Thema, wo Gemeinde Jesu Christi ist, zu sagen, füreinander da sein, nicht nur für Familie, das macht ja Familie aus, aber eben auch die geistliche Familie. Wenn dann einer leidet, sollen alle mitleiden, ein Stück weit mittragen und da ist vielen geholfen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges halt. und Gemeinde natürlich auch als Freudengemeinschaft halt, nicht nur mitleiden, sondern eben auch, wo ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also mir geht das immer so, wenn ich bei Sportveranstaltungen sehe, wenn jetzt die Brasilianer irgendwie was wieder gewinnen halt, dann stehen die sind ja fast alles wiedergeborene Christen, dann reißen die T-Shirts vom Leib und da steht auf, Jesus ist der Herr. Da freue ich mich richtig mit. Also ich bin ja kein Brasilianer, Fußball interessiert mich auch nicht, aber wenn ich dann sowas sehe, sage ich, super, da hat ein Christ gewonnen, weil das ist so etwas, wenn mein Bruder gewinnt, da freue ich mich mit. Also das ist was Tolles, nicht? Das ist ein Bruder, der gewonnen hat, super, nicht? Das ist richtig gut. Und wenn er dann auch bekennender Bruder ist, halt, umso besser, halt, so freut man sich einfach mit. Genauso wie es ja auch ist, wenn, ich sage das so, wenn jetzt, also das ist furchtbar, wenn irgendwo eine Moschee in die Luft fliegt, halt, nicht? Aber es fliegen ja nicht so viele Moscheen in die Luft, wie Kirchen in die Luft gesprengt werden, auch wenn kaum Rede. Aber wenn eine Kirche, das tut mir weh, wenn ich das höre, diese Schicksale, das geht mich ganz anders an, als wenn irgendwo ein Schiff untergeht oder sonst irgendwas. Wenn dann Christen betroffen sind, einfach ist Leidensgemeinschaft, aber auch Freudengemeinschaft, wenn Dinge funktionieren, einfach untereinander, das dürfen wir leben, einfach das Gute und das Schlechte gemeinsam tragen. Das fünf ekklesiologische Schlaglichter aus 1. Korinther 12. Und wenn ich die rote Uhr habe, dann werde ich auch mal pünktlich fertig. Nicht? Also Punktlandung, es ist 8:30. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die über das Internet zugeschaltet sind. Die rote Uhr, das ist unsere Uhr, die wir im Gemeindesaal haben. Halt. Die läuft erst seit heute wieder, deshalb diese Bemerkung. Wir machen nächste Woche weiter. Da werden wir mit 1. Korinther 13 weitermachen, mit diesem wichtigen Kapitel über die Liebe. Ich wünsche allen, die über Internet und Telefon zugeschaltet sind, gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Tschüss.